Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von unserem Podcast Seitenweise Glück. Wir sitzen diesmal nicht zu zweit im Studio. Ich bin Dörte, hallo.
Ich bin Hella.
Und wir haben einen Gast. Herzlich willkommen, lieber Lars Haider.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, Lars, du bist da. Wir haben uns aufs Du geeinigt, auf unser schönes Podcast-Du oder auf unser Journalistinnen-Du, wie man es nennen möchte. Lars Haider ist Chefredakteur des Abendblatts und hat ein Buch geschrieben. Es heißt Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Es ist der zweite Band von einem schon vorher erschienenen Buch, das da heißt Einer muss den Job ja machen. Und was das für Titel sind und wie die zusammenhängen, dazu kommen wir gleich nochmal. Vorher stellen wir dich natürlich eine Runde vor.
Wow.
Mal sehen, was du dazu sagst. Du darfst im Anschluss korrigieren, okay. Hinzufügen, wenn du noch etwas aufgenommen haben möchtest. Lars, du bist ein Hamburger Jung.
Richtig.
In Harburg aufgewachsen. Das sagt zumindest das Internet. Und das ist auch so.
Das muss man ja für alle erklären, die nicht aus Hamburg kommen. Ist Harburg ein Teil von Hamburg, im Süden gelegen und hat jetzt nicht den allerbesten Ruf in Hamburg. Muss man, also in Hamburg insgesamt. Wir Harburger, als ich damals Harburger war, wenn wir sagen, wir fahren in die Stadt, ne, dann meinten wir die Harburger Innenstadt. Wenn wir nach Hamburg fuhren, was ja, ne, es ist eine Stadt, haben wir immer gesagt, wir fahren nach Hamburg. Was total, so als wenn der Münchner sagen würde, ich fahre nach München. Also ein bisschen ein Viertel am Rande der Stadt.
Und du hast schon während des Studiums fürs Hamburger Abendblatt gearbeitet, für die Sportberichterstattung, warst auch Handballer.
Basketballer.
Ist
also, nicht schlimm.
Du hast Ballsport gemacht.
Genau.
Danach folgten Stationen in Elmshorn. Braucht es auch eine Erklärung? Nö.
Nee, heute wohne ich in Elmshorn. Könnte man jetzt auch erklären, die es nicht kennen, Teppich Kiebeck. Teppich Kiebeck ist in Elmshorn. Und
was?
Michael Stich kommt aus Elmshorn. Und Tim Melzer kommt aus Elmshorn.
Ach was.
Und Fettes Brot kommt aus Elmshorn. Das ist eine Weltstadt.
In bester Gesellschaft.
Ja.
Das war die beste Werbung für Elmshorn gerade. Berlin warst du auch, Bremen warst du auch.
Ja.
Und seit 2011 bist du zurück beim Abendblatt und auch Chefredakteur vom Abendblatt. Du bist aber auch, haben wir gerade schon gehört, Autor von mehreren Büchern mittlerweile. Über Lukas Hammerschmidt, die Reihe, um die es heute geht, reden wir gleich nochmal. Aber Olaf Scholz war auch schon Thema eines Buches und auch Markus Lanz.
So ist es.
Und du bist Podcaster.
Alles richtig bisher.
Bisher. Erzähl doch mal ganz kurz noch, falls jetzt Leute oder ZuhörerInnen Lust haben, noch mehr von dir zu hören. Welche Podcasts gibt es denn, wo du auch sprichst?
Ja, es gibt, ich mache tatsächlich, wenn ich große Freude habe, viele Podcasts. Ich empfehle immer gern Die Vier Flaschen. Das ist ein Podcast, dessen Idee relativ simpel ist, denn wir trinken mit drei Stammpersonal und einem Gast, trinken wir halt alle zwei Wochen 4 Flaschen Wein und sprechen darüber. Und das macht große Freude. Und da sind tatsächlich, in der Zwischenzeit sind da unglaubliche Gäste. Mein Lieblingsgast war John Bon Jovi, wo ich erst dachte, es ist ein Spaß, als das Management von John Bon Jovi anrief und fragte, ob John Bon Jovi, der einen eigenen Rosé gemacht hat, Hampton Water, wenn jetzt mal einer fragt, wie schmeckt der Wein von John Bon Jovi, wie sagt mein Kollege, hat er gesagt, er kann sehr gut singen. Also das sagt, glaube ich, also auf jeden Fall war dann John Bon Jovi plötzlich in diesem Podcast, aber es ist auch Uli Wickert da gewesen und Luisa Neubauer ist da gewesen und Günter Jauch ist jetzt schon zweimal da gewesen, Sascha. Und dann trinken wir immer Weine und sprechen darüber. Das ist vielleicht 4 Flaschen, mal reinhören. Das ist so eine Sache, wo glaube ich, für jeden was dabei ist.
Verlinken wir in den Shownotes.
Ja, sehr gerne. Und 4 Flaschen kommt ja auch in deinem Buch vor.
Tatsächlich, ja.
Ja, tatsächlich. Sprechen wir gleich nochmal über die sagen wir mal Nähe und Distanz aus deinem eigenen Leben und zu dem, was wir in deinem Buch lesen. Aber vorher gibt's erstmal eine Zusammenfassung. Das machen wir immer in unserem Podcast, lieber Lars.
Ich weiß.
Gut, du hast ihn hervorragend vorbereitet. Wir spoilern natürlich nicht. Und genau, liebe Dörte.
Lukas Hammerstein ist Reporter bei den Hamburg News. Das ist eine etablierte Hamburger Lokalzeitung. Und er ist da auf der Suche immer wieder nach spannenden Geschichten rund um die Hansestadt, die er erzählen kann. Oft hat der Dackel Fienchen im Schlepptau. Das ist nicht sein eigener Dackel, sondern der der Schwiegereltern. Und das sorgt für so manche interessante Zusammenhänge, die man gerne lesen kann. In Ich lieb dich überhaupt nicht mehr, so der Titel des frisch erschienenen Romans, ist der zweite Band, in dem Lukas Hammerstein ermittelt, geht es unter anderem um die Klimabewegung, die Klimaschutzbewegung Fridays for Future, um deren sehr charismatische, Anführerin, kann man sagen.
Kann man, glaube ich, sagen,
Mara, ja. Mara heißt sie. Lukas begegnet ihr und begegnet aber auch all dem Hass, der Mara entgegenschlägt im Netz. Und das führt zu allerlei spannenden Verwicklungen. Und Lukas Hammerstein als Reporter für Hamburg News ermittelt da natürlich für die guten Artikel, aber auch für die Wahrheit und begibt sich auf allerlei spannende Spuren rund um die Hansestadt. Es sind sehr viele Lokalberühmtheiten mit dabei, würde ich sagen. Udo Lindenberg, es gibt einen Hamburger Bürgermeister, der involviert ist. Ja, und wir begleiten in deinem neuen Buch, lieber Lars, Lukas Hammerstein auf seinem Weg durch Hamburg. Und ich würde gerne mal wissen, wie so ein Protagonist, der dann ja wirklich zu so einem Begleiter wird, auch durch verschiedene Bände. Band 3 steht schon in den Startlöchern.
Genau, erscheint im September.
Ja, genau. Wie ist dieser Mensch zu dir gekommen? War der schon immer in dir? Ist der ein Teil von dir? Ist der dir irgendwann begegnet im Job?
Nee, man muss natürlich wissen, wie das entstanden ist. Der Verleger von Hoffmann und Campe, Tim Jung, rief mich eines Tages an, ob wir uns mal treffen wollten. Das war, nachdem ich diese Biografie über Olaf Scholz geschrieben hatte. Und ich dachte so, der will jetzt vielleicht eine andere Biografie haben, ein anderes Sachbuch. Und dachte, vielleicht will er was über Robert Habeck haben. Und wir setzen uns zusammen und er sagte, und ich sagte, oh ja, ich kann mir auch vorstellen. Sagt er, Sachbücher interessieren mich nicht. Aber könnten Sie sich vorstellen, eine Krimireihe zu schreiben, die in Hamburg spielt? Und das ist tatsächlich so eine Art Lebenstraum von mir gewesen, weil ich ein unfassbarer Krimileser bin, alle Bücher von Agatha Christie gelesen habe, bis auf Alibi. Ich wollte mir immer eins aufbewahren. Dass mir Alibi aufbewahrt, dass ich nicht alle gelesen habe, sondern immer noch eins übrig habe, was ein bisschen komisch ist, aber ist so. Und dann sage ich, ich habe ja noch nie eine Krimireihe geschrieben. Machen Sie mal ein Konzept. Dann habe ich ein Konzept gemacht. Und dann schicke ich Ihnen das Konzept so, wie man sich das so vorstellt, mit dem Kommissar und mit dem Rechtsmediziner. Und dann rief er wieder an und sagte, finden Sie es selber interessant? Und dann habe ich gedacht, okay.
Gute vielleicht, Frage.
Vielleicht noch mal ran. Und dann sagte er mir, das fand ich interessant, weil der kennt sich sehr gut mit Krimis aus, sagte, in so Krimis werden immer Leute umgebracht und es gibt Verbrechen. Aber darum geht's nicht. Es geht ja einzig und allein um die Figuren. Und dann habe ich Figuren erfunden, die ich gar nicht erfinden musste, weil die sozusagen mich in meinem Leben begleiten. Den Dackel gibt es wirklich, der Dackel meiner Schwiegereltern, der völlig durchgedreht ist.
Ist er wirklich so durchgedreht? Ja, wirklich kaut er auch an der Pfote, die ganze Zeit hat mir richtig leid getan.
Ganz beißt sich die Pfote blutig.
Oh mein Gott.
Weil er aufgeregt ist. Oh. Und ich muss tatsächlich auf ihn aufpassen. Und dann gibt es halt Udo Lindenberg, der ganzen Reihe die Titel gibt, mit dem ich sowas wie eine WhatsApp-Freundschaft habe. So eine richtige Freundschaft hat man mit Udo Lindenberg, glaube ich. Also ich nicht, aber so. Dann taucht der Bürgermeister da auf, der ja sehr an Olaf Scholz erinnert, um es mal vorsichtig zu sagen. Und so ist es weiter. Und dieser Lukas Hammerstein ist natürlich, letztendlich bin ich das. Und dann ist es so, wenn du sagst, wie kommen die Geschichten? Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ich habe mit Klaus-Peter Wolf darüber gesprochen, ich habe mit Sebastian Fitzek darüber gesprochen. Alle ganz anders in ihrer Herangehensweise. Bei mir ist es so, dass was für andere Joggen ist, ist für mich Schreiben. So, das heißt, es ist mein Hobby abends. Ich setze mich abends hin, klappe den Laptop auf und dann ist es so, als ob jemand sozusagen sich neben mich stellt und sagt, so Lars, und jetzt schreib mal mit. Und dann schreibe ich mit, was eine Figur in mir, die natürlich in mir ist, das dann sagt. Und dann höre ich irgendwann, wenn ich so wie derjenige, der nach 45 Minuten hört, einer auf zu joggen und ich höre noch auf, 2 Stunden aufzuschreiben. Und so entstehen diese Geschichten.
Und so entspannend wie Joggen auch? Oder eher musst du dich dazu überreden? Und
entspannend wie Joggen.
Nein, total.
Mit Writer's High zwischendurch?
Nee, aber es ist glaube ich, ich kenne das von früher, vom Joggen, dass man ja ab einem bestimmten Punkt so ein Glücksgefühl hat. Und mir geht es so beim Schreiben. Also da geht es immer um den Prozess des Schreibens. Ich liebe das. Ich liebe das zu schreiben und bin immer jedes Mal total traurig, wenn das Buch fertig ist. Und früher war es ja so, dass ich einfach so vor mich hingeschrieben habe und dass das ja keiner gelesen hat. Das ist jetzt anders und dann beginnt ja so ein bisschen das Anstrengende ist dann tatsächlich und das Buch nochmal lesen und nochmal lesen und dann kommt es ins Lektorat und dann kommen die Anmerkungen der Lektorin und dann nochmal. Dann wird es so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein anstrengender Teil und dann freue ich mich, wenn das wieder vorbei ist, weil ich mich dann wieder hinsetzen kann und weitermachen kann.
Würdest du denn sagen, um mal bei diesem Vergleich mit dem Joggen zu bleiben, dass ein Buch für dich eher ein Marathon ist oder ein Sprint?
Nee, ein Dauerlauf. Es ist, dort ging es irgendwie, es ist einfach so ein entspanntes durch die Natur. Vielleicht ist es auch eher gar nicht so laufen, sondern ich gehe auch gern spazieren. So unglaublich langer Spaziergang, wo man den Kopf frei kriegt, wenn man danach so durchgepustet ist und sich wohlfühlt. Das ist für mich dieses Schreiben. Und ich merke wirklich, dass ich ungnädig werden kann, wenn ich gerade nicht an so ein Buch schreibe. Nun ist das natürlich noch viel besser, als mit so einem Buch über Olaf Scholz, über Markus Lanz zu schreiben, weil das ja eine fortwährende Geschichte ist und ich treffe mich praktisch mit diesen Figuren wieder und es sind ja sowas wie Freunde geworden. Einerseits, weil es die auch im wahren Leben gibt und die leben sozusagen in mir drin weiter, aber auch im wahren Leben. Und alles, was ich so erlebe mit Menschen, wird dann in den Büchern, kommt dann automatisch irgendwie in die Bücher rein. Wenn ich zum Orthopäden gehe, passiert dann irgendwas und dann ist auf einmal hat Lukas Hammerstein hat Fußprobleme. So. Und so geht's halt immer weiter und das ist irgendwie, es ist so eine Mischung aus Tagebuch und aber gleichzeitig auch wirklich Entspannung, fast meditativ. Und meine Frau kann es immer wieder sagen, du schreibst doch sowieso den ganzen Tag. Wieso machst du das abends auch noch? Und für mich ist das absolute Entspannung.
Und es ist ja auch ein ganz anderes Schreiben. Also ich glaube, gerade wenn man Journalist ist und man liest ja auch sehr viel über die journalistische Arbeit in den Lukas Hammerstein Büchern, finde ich, muss es ja unglaublich entspannt sein, dann einfach mal es laufen zu lassen. Weil wir müssen natürlich Fakten checken. Wir müssen Zitate freigeben lassen und so. Wir sind ja einfach komplett qua unseres Berufes immer an die Wahrheit gebunden. Mhm. Und abends kann man einfach mal laufen lassen und einfach schreiben und darf einfach fiktionalisieren.
So ist es.
Du hast gerade gesagt, Lukas, das bist du.
Ja.
Eigentlich.
Im weitesten Sinne,
Im weitesten Sinne. Gibt es etwas, was Lukas hat, was du nicht hast?
Ja, wenig, ne? Also das ist irgendwie erst größer als ich, so 7 Zentimeter.
2 Meter, sagt er. 1,99 steht im Perso, war das so, ja, ne?
Genau, so. Also er ist größer als ich. Er ist, es ist schon sehr, sehr viel an ihm dran. Also auch das ganze Umfeld, wie gesagt, er hat auch diesen Hund, um den er sich ja immer wieder kümmern muss. Und bei mir ist auch immer, dass ich mich um den Hund der Schwiegereltern habe kümmern müssen. Jetzt nicht mehr, weil wir mit den Schwiegereltern zusammen wohnen. Dann kommt er manchmal so rübergelaufen und so. Nee, es ist schon sehr viel von mir drin und natürlich vor allem diese ganzen journalistischen Dinge, die er erlebt. Das war ja auch so die Idee, die der Verleger von Hoffmann und Kampe hatte, der gesagt hat, sie haben doch bestimmt so viele Dinge erlebt in Hamburg, die sie nie schreiben dürfen. Und das ist natürlich so. Also also alles mögliche. Auch das, zum Beispiel das, diese Mara Altmaier, da ist ja das Vorbild Luisa Neubauer. So, Luisa Neubauer hat mir dann mal lange erzählt, wie das ist mit den Bedrohungen und mit dem Hass und gegen und was die, insbesondere die jungen Frauen, was die sich eigentlich ausgesetzt sehen. Da geht's ja nicht, man denkt ja immer darum, da geht's ja nicht nur darum, dass es welche gibt, die sagen, ich lasse mir doch von jungen Frauen nicht vorschreiben, was ich für ein Auto fahre oder ob ich eine Flugreise mache, sondern was da an Stalkern gibt, was dann auch Männer gibt, die dann irgendwelche sexuelle Fantasien mit denen haben, was die dann also dafür, was sie da kriegen. Und das war mir gar nicht so in dieser Dimension bewusst. Mir war auch nicht bewusst, was ja hier drin steht, was ich glaube ich auch die meisten Leute nicht wissen, dass Luisa Neubauer, Mara Altmaier, rund um die Uhr Personenschutz hat. So. Und das sind so Themen, die kann man mal streifen, auch im Abendblatt. Ne? Luisa Neubauer hat auch neulich mal ein Interview dazu gegeben über die Bedrohungslage. Aber das mal so vertiefend zu beschreiben, ne, das geht natürlich nur in so einer fiktionalen Form.
Musst du dann manchmal ein bisschen abwägen, wie nah das jetzt an dir und an deinem Leben und an den Personen in deinem Leben ist? Also hast du manchmal das Gefühl, nee, das ist jetzt zu viel, da verrate ich zu viel oder ähnliches?
Ich kann mir nicht so richtig was ausdenken. Das heißt, all die Sachen, die ich so schreibe, muss ich irgendwie erlebt haben. Und wenn dann einer sagt, dann kann ich immer sagen, ist doch ein Roman, ist doch fiktional.
Es gibt eine Figur in dem Roman, nämlich dein Vier-Flaschen-Kollege. Mhm. Also Vier-Flaschen gibt es ja auch in dem Buch. Da treffen sich also immer die 4 Freunde und trinken Wein. Da ist der Bürgermeister dann dabei. Da ist aber auch ein Kollege dabei von Hamburg News, ein Video. Kollege. Mhm. Und der heißt ja tatsächlich so wie auch im echten Leben.
Das stimmt.
Axel.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast recht.
Der heißt ist ja der Einzige, der richtig heißt,
ja,
oder?
Ja, es gibt, manchmal tauchen ja auch irgendwie, manchmal taucht dann Tim Melzer oder so auf.
Ja,
und so. Also so eine Mischung. Du hast recht, das ist mir gar nicht Axel, ja. Der Liebe. Aber ohne Nachnamen, ja. Stimmt.
Er hat sich noch nicht beschwert.
Nee, im Gegenteil. Also er hat jetzt irgendwie, ich habe ja den beiden, mit denen ich im wahren Leben die vier Flaschen mache, das Buch gegeben. Und er hat es jetzt durchgelesen und er ist total, also jetzt ist er total angefixt und begeistert und freut sich darüber.
Das ist ihm auch nicht aufgefallen.
Dass er da auftaucht.
Also es hat sich noch nie jemand beschwert und gesagt, hey, das bin ja ich. Also
nee, vielleicht haben die es betrifft auch, also ich habe es auch mal Olaf Scholz geschickt zum Beispiel, da weiß man aber, er wird es nicht gelesen haben, er hat auch seine eigene Biografie nicht gelesen, mit dem Argument, er wüsste ja alles über sich, das und ja. Vielleicht ist auch was dran.
Aber kommt denn da eigentlich überhaupt dann eine Reaktion zurück, zumindest einen vielen Dank, ich guck mal rein, wenn die Zeit passt, oder?
Also ich weiß, als ich die Biografie über Olaf Scholz geschrieben habe, da habe ich ihm tatsächlich kurz vorher angerufen und habe dann seinen Kanzleramtsminister dran gehabt und habe gesagt, ich wollte nur sagen, ich schreibe gerade eine. Ah, der Kanzler steht, also war noch nicht Kanzler, aber der künftige Kanzler steht gerade neben mir, ich erzähle ihm das mal. Und dann sage ich, was sagt er denn? Er sagt, ja, das ist ja nett, aber es müsse doch nicht sein. Er stünde ja so ungern im Mittelpunkt.
Und falscher Job,
typisch Olaf,
ich sagen.
Typisch Olaf Scholz. Nee. Und Udo Lindenberg war ganz gerührt, als ich ihm davon erzählte irgendwie und sagte dann so, typisch auch Udo, so, das ist total witzig, da gibt's ja auch Lieder zu von mir, zu deinen Büchern. Sag ich, das stimmt.
Und es ist kein Zufall. Ja, und Udo spielt ja auch sehr charmante Schlüsselrollen immer mal wieder, was so, Fienchen und Udo, ne, die sind ein gutes Team eigentlich, was so Hinweise geben
die,
und
das
finden.
Ist, das ist die
angeht.
Idee, dass Udo taucht ja, im ersten Band taucht Udo nur so ein bisschen auf, im zweiten Band taucht er schon ein bisschen mehr auf, im dritten Band taucht er dann noch mehr auf und Udo gibt eigentlich, muss man sagen, Udo gibt immer den entscheidenden Tipp, um den Fall zu lösen. Wobei ich jetzt gerade von der Lesung wieder kam und dann mal gefragt habe, von denen, die es schon gelesen haben, wie lange haben sie denn gebraucht, um rauszufinden, wer der Täter ist? Und das ist halt total interessant, dass es auch Leute gibt, die teilweise bis zur vorletzten Seite nicht wussten. Oder bis, sag ich, das kann doch gar nicht sein. Da haben sie es nicht richtig gelesen oder so. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und spätestens, wenn Udo ins Spiel kommt, dann weiß man eigentlich, wenn man genau liest, dann ahnt man, wer der Täter sein könnte. In all diesen Büchern, das ist das Prinzip.
Wobei ich fand, dass man relativ lange tatsächlich doch eine andere Idee hatte.
Mhm. Das ist ja der Trick.
Genau, also von daher, ich kann verstehen, gut.
Was hast du gedacht? An wen? Aber du wirst nicht vorbei. Du dachtest du dann an Clemens?
Aber ich kann doch jetzt nichts
stimmt,
nicht sagen.
Okay, wir sagen nichts.
Vielleicht dachte ich auch an Axel, vielleicht dachte ich auch an Lukas, der dasselbe. Also das muss man jetzt lesen.
Man weiß es nicht. Es sind ja viele Todesfälle diesmal.
Genau,
ja.
Aber ich wollte damit sagen, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die relativ lange auf einer anderen Fährte waren, die vielleicht dieses Prinzip dann noch nicht so entschlüsselt haben. Aber jetzt spätestens beim dritten Band wissen wir jetzt, okay.
Das Prinzip. Und das Lustige ist, dass die Leute auch insgesamt immer sagen, wo ich ein bisschen irritiert bin, dass sie dann, wenn ich dann mit denen so am Büchertisch ins Gespräch komme, dass sie dann sagen, ja, ich fand es total spannend, aber es war nicht, habe ich so viel gelacht. Hm. Und ich denke immer so, darf man bei einem Krimi lachen? Anscheinend. Aber das, die Reaktion, auch bei den Lesungen kriegst du es halt so total direkt wieder, wie die Leute, und das ist halt echt spannend, wie die auf was reagieren.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Apropos Lesung, wir würden gerne ausnutzen, dass wir dich hier live im Studio haben quasi und freuen uns sehr, dass du
jetzt 18 Minuten vorliest.
Also der Rest des Podcasts.
Nein, ich lese einfach dann, mit mir nicht zu viel verraten, ich lese einfach den Anfang vor.
Sehr gerne.
Das ist das Einfachste. Ich bin ein mittelguter Vorleser. Das Erste, was sie sah, waren Augen. Riesige braune Augen. Ihre Augen. Mara starrte auf das Bild, das über ihr an der Decke hing, und das Bild starrte zurück. Es fiel ihr schwer, sich von dem Blick zu lösen. Es war, als würde er fragen, was machst du hier? Was mache ich hier? Murmelte Mara und rappelte sich auf. Sie lag auf einer Matratze in einem Raum, der ansonsten leer war. Sie hatte keine Ahnung, wie sie hierher gekommen war. Ihre Sneaker standen direkt neben der Matratze. Ihre Socken mit der Aufschrift »Es gibt keinen Planet B« steckten darin. Sonst war sie vollständig angezogen, wenigstens das. Sie hatte unter einem weißen Leinentuch geschlafen. Wie lange? Auch das wusste sie nicht. Es war so still in dem Raum, dass Mara ihre Frage laut wiederholte, als hoffte sie, von jemandem eine Antwort zu bekommen. Was mache ich hier? Langsam stand sie auf, zog ein Haarband aus der Hosentasche und machte sich einen Zopf. Erst dann sah sie es. Die Wände waren tapeziert mit Fotografien von ihr, Ganzkörperaufnahmen, einige fast lebensgroß. Daneben Details, ihr Kopf, ihr Rücken, ihr Oberkörper, ihre Augen. Wohin sie sich auch wendete, Mara sah überall sich selbst. Bei einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor, im Gespräch mit dem französischen Präsidenten, festgekettet vor einem Kohlekraftwerk, in einer Talkshow, im Bikini am Meer. Es war, als wäre sie in ihr eigenes Fotoalbum gefallen, als wäre ihr Instagram-Kanal zu einer begehbaren Ausstellung geworden. Mara hätte schreien können und genau das tat sie auch. Was mache ich hier? Brüllte sie, stürzte sich wütend und verzweifelt auf das überdimensionierte Bikini-Bild und riss es mit solcher Wucht von der Wand, dass sie sich an einer scharfen Kante die Hand aufschlitzte. Blut tropfte direkt auf den fotografierten Bauchnabel, der die Attacke unbeschadet überstanden hatte. Doch Mara bemerkte die Verletzung nicht. Sie starrte nur auf die Balkontür, die sie wie durch ein Wunder freigelegt hatte, zog sie auf und trat hinaus. Jetzt wusste sie, wo sie war. Vor einer Woche hatte sie genau hier oben mit Clemens gestanden und die Elbe entlang geblickt, auf der ein Schaufelraddampfer dem Sonnenuntergang entgegenfuhr. Sie musste Clemens anrufen und den Mann vom Landeskriminalamt, der für ihre Sicherheit zuständig war, oder am besten gleich diesen Kripo-Chef, den mit der Hypnose und... Wo war ihr Handy? Mara klopfte ihre Hosentasche ab, spürte eine EC-Karte, sonst nichts. Sie ging zurück ins Haus, riss das Betttuch ab, schaute unter die Matratze. Doch da war nicht einmal Staub. Das Parkett sah aus wie frisch verlegt, so wie sie es in Erinnerung hatte, seit Clemens ihr die Wohnung in der Hafen City gezeigt hatte. Hatte er sie hergebracht? Und wenn ja, warum? Sie musste hier raus, so schnell wie möglich. An der Wohnungstür hing eine Tasche, die aussah wie, es war ihre. Wo die Tasche war, musste ihr Handy sein. Sie griff hinein, holte das Telefon heraus und wollte es einschalten, als sie Schritte in ihrem Rücken hörte. Mara traute sich nicht, sich umzudrehen. Sie griff zur Klinke und wollte die Tür aufziehen, als hinter ihr eine Stimme sagte, du musst keine Angst haben. Aber genau die hatte Mara Altmaier in diesem Moment wie noch nie in ihrem Leben.
Lars, das war gar nicht so schlecht vorgelesen.
Dankeschön.
Ich finde das war doch sehr gut vorgelesen.
Danke, danke. Es ist sehr, ja, danke. Vielen Dank.
Als hättest du es schon mal gemacht.
Ihr seid sehr freundlich.
Fridays for Future, ja. Klimawandel, sich zu engagieren, die Stimme zu erheben. Wie wichtig sind für dich in Krimis, du hast ja gerade schon gesagt, Krimis, du bist ein großer Fan, schon viele gelesen. Wie wichtig ist denn auch für dich Krimis in Verbindung mit gesellschaftlich relevanten Themen?
Extrem wichtig. In diesem Fall, ich glaube, das merkt man, in diesem hat man auch im ersten Fall gemerkt, wird man auch im dritten Fall merken. Und das war mir jetzt hier besonders wichtig, weil ich das Gefühl hatte, dass das gut komplett ausgeblendet wird. Also man sieht, da ist eine tolle Bewegung und die hat ja unglaublich viel erreicht. Denk mal daran, was wir vor 2018, Klimawandel in Deutschland, unglaublich viel erreicht. Und man nimmt das so hin und man sieht aber gar nicht, was die alles dafür tun müssen und wie sehr die beschimpft werden. Ich habe mir dann für das Buch natürlich auch nochmal angeguckt, was passiert eigentlich auf den Instagram-Kanälen, auf dem Twitter-X-Kanal jetzt von Luisa Neubauer und anderen. Und das ist halt so Wahnsinn. Und ich wollte das so ein bisschen versuchen, auch so ein bisschen in den Blickpunkt zu rücken. Was langweilig wäre mir einfach ein Krimi, der keine, auch nur andeutungsweise zweite Ebene hätte. Das ist, glaube ich, also der muss irgendwie so ein, der darf nicht nur sich um Medien handeln, der soll auch lustig sein, aber irgendwie soll er auch irgendwie sowas haben, wo man das Gefühl hat, da habe ich nochmal was erfahren, was ich gar nicht so wusste.
Ja, und du hast ja an und für sich drei Ebenen dadurch da drin, finde ich. Also es geht um Klimaschutz und Fridays for Future und zum Beispiel Lukas' Frau Lilly, die Feuer und Flamme ist und sich nochmal seit der Geburt des gemeinsamen Sohnes nochmal berufener fühlt, den Planet für die nachfolgenden Generationen zu retten. Aber halt auch ganz wichtig, diesen Aspekt der Bedrohung und der viel auch, finde ich, mit ja gerade Frauen als Zielen zu tun hat, wie du es vorhin schon erwähnt hast. Also das schwingt ja auch eigentlich noch mal ein bisschen mehr mit als das Klima, wie ich finde.
Also das war interessant. Ich hatte neulich eine Lehrerin kam auf mich zu und sagte, ich fand das interessant. Ich habe gedacht, irgendwie sie als Mann schreiben so ein Buch und ich war sehr erstaunt, wie sehr sie sich wirklich auch in die Rolle von Frauen reinfühlen konnten. Da hat diese Frau gesagt, und ich dachte, okay, das ist ja, glaube ich, echt, das war das Kompliment, was mich bisher am meisten gefreut hat. Und ja, ich glaube, man kann als Mann sich nur begrenzt reinfühlen, wie es so jungen Frauen geht, die dann wirklich in der, also es gibt ja dann zum Beispiel einen ohne zu viel verraten, einen schweren Überfall auf die Mara Altmaier, und die dann irgendwie so eine Mischung aus Aggressivität, Sexismus, von oben herab, ne, die alten, tatsächlich so die alten weißen Männer, die sagen, und das ist wirklich widerlich, ne, wenn die dann erzählen, dass die dann irgendwie, wie heißt das, diese Dickpics geschickt kriegen und dann da drüber steht, mit Schwänzen kennt ihr euch ja aus. So, und das ist passiert nicht einmal, zweimal, es passiert 20, 30, 40 Mal. Und ja, das in dieser Form zu verarbeiten, glaube ich, ist dann eine ganz gute, ohne jetzt irgendwie dann belehren zu werden, aber sagen wir mal, guck mal, das ist sozusagen die andere Seite dieser Bewegung. Und auch interessant, wenn man reinguckt in die Bewegung, natürlich auch, dass diese Bewegung natürlich eine Bewegung ist wie andere, wo es sowas gibt wie Neid, wo es darum geht, wer ist das Gesicht von Fridays for Future, wer ist nicht, wer kommt in den Vordergrund. Das ist auch nicht anders als in Parteien.
Ja, Hierarchie spielt natürlich auch eine große Rolle. Glaubst du denn auch, dass man es schaffen kann, wenn man so ein komplexes und wichtiges Thema in Romane, in Krimis, jegliche Form von Genres verpackt, dass man da vielleicht dann auch noch Leute erreichen kann, die jetzt vielleicht nicht so klassische TageszeitungleserInnen sind oder NachrichtenguckerInnen sind?
Ich weiß gar nicht, ob man, ja, wahrscheinlich schon. So, das ist aber nicht der Hauptgrund, warum Leute, glaube ich, solche Art von Buch kaufen. So ist es, der Hauptgrund ist einfach mal rauszukommen, so Geschichten entstehen zu lassen und tatsächlich auch hierbei irgendwie auch dann tatsächlich auch, es klingt jetzt komisch, aber auch viel Spaß zu haben. Also ich erlebe das, wie gesagt, bei den Lesungen, die wo wirklich wir alle zusammen, ich ja auch, mir macht das ja so viel Spaß, Lesung, wie wir alle zusammen unterm Tisch liegen am Ende vor Lachen und teilweise gar nicht mehr können. Und dann wirklich die Leute an die kommen und sagen, ist aber schon noch ein Krimi. Ich sage, ja, schon ist ein Krimi. Das täuscht jetzt so ein bisschen. Aber also dieses Gefühl, man hat ja auch das Gefühl, dass viele Leute im Moment irgendwie so mal, es ist sowieso alles so furchtbar. Und wenn sie dann so rauskommen können, und das kann man, glaube ich, in dieser Mischung ganz gut. Und trotzdem ist es halt, finde ich, ist es nicht am Ende dann nicht komplett belanglos, so irgendwie 10 Morde und irgendwie kommt dann irgendwie ein Psychopath um die Ecke, sondern es hat auch noch immer was mit dem eigenen Leben und mit der momentanen Situation zu tun. Das ist so ein bisschen mein Ziel.
Und mit Menschlichkeit und mit Freundschaft und mit Zusammenhalt und mit Vertrauen. Also da schwingt schon viel mit. Wir haben uns auch ein bisschen vorab so überlegt, in was für ein Genre du das so einordnen würdest. Und es gibt ja viele verschiedene Krimi-Genres. Es gibt den Regionalkrimi inzwischen. Es gibt den Destinationskrimi, der an Ferienorten spielt. Aber auch Cozy Crime.
Cozy Crime habe ich hier genannt.
Oder? Also da mischt sich alles ein bisschen. Was meinst du?
Ja, also ich glaube, man kann das wunderbar lesen. Aber natürlich, wenn man sich für Hamburg interessiert, ist das natürlich toll, weil natürlich der Anspruch, der muss ja auch an jemanden wie mich sein, dass ich schon Hamburg ganz gut kenne und auch sozusagen die Details ganz gut beschreiben kann. Aber ja, am Ende ist es so, willst du, dass einer dir eine Geschichte erzählt, die dich ein bisschen rausholt aus deinem Alltag oder aus deinem Leben und dass es irgendwie trotzdem spannend ist und dass du so ein bisschen noch irgendwie, du hast eben wunderbar beschrieben, finde ich so, das ist es. Und ansonsten ist das mit dieser Kategorisierung, das muss man ja immer wissen, ich mache das wie andere, habe ich vorhin gesagt, wie andere Leute joggen und die joggst ja nicht, eigentlich joggst du nicht, um der Schnellste zu sein, sondern du joggst, weil es dir gut tut. Und mir tut es gut, diese Bücher zu schreiben und dann freue ich mich natürlich, wenn es anderen auch gut tut, diese Bücher zu lesen. Ich glaube, das ist das und dann freue ich mich natürlich, wenn ich mit denen zusammenkommen kann. Das ist eine völlig neue Erfahrung für mich, weil im normalen Job ist es ja so, dass du oft dann auch als Journalist Kritik ausgesetzt bist und ganz viele Sachen rechtfertigen musst und es eigentlich keinem recht machen kannst. Das ist die Jobbeschreibung. Und hier ist es halt komplett anders. Und das liebe ich dann, diese, 20, 25 Abende im Jahr, die liebe ich wirklich sehr. Daran könnte ich mich sehr gewöhnen.
Wer ist denn eigentlich dein erster Leser oder deine erste Leserin, wenn das Buch fertig ist? Ist das zum Beispiel deine Frau?
Nein. Das ist die letzte Leserin, meine Frau. Interessanterweise, weil sie, und das verstehe ich komplett, nicht falsch verstehen, weil sie das Gefühl hat, sie kennt all diese Geschichten schon. Also die kommt auch nie zu einer Lesung, sagt sie, ich habe jeden Abend Lesung.
Und, Moment, nee. Weil du aus deinem Alltag erzählst oder weil du ihr erzählst, woran du gerade schreibst?
Nein, aber sie, also das ist, glaube ich, also die Frau, die Lukas Hammerstein liebt und über alles liebt und mit der er verheiratet ist, die Lilly, die hat auch schon ein paar Ähnlichkeiten mit meiner Frau, um nicht zu sagen. So. Und so ist es, sagt sie, alles gut. Also es gibt tatsächlich die erste Leserin, ist eine Leserin, das ist Anne aus Kiel, eine Freundin von mir, eine große Krimi-Leserin. Und als sie hört, der Mensch, das sagt sie, schick doch mal. Und dann las sie das und sagt, oh, ich hab so, und dann hat sie so, und dann hat sie jetzt den zweiten auch als erste, also ist sozusagen die Erstleserin ist eine, so eine Freundin meiner Frau, eine Freundin von mir. Und das ist immer ganz, ganz goldig. Und dann gibt es so eine Abfolge von Leuten, die dann sich dafür interessieren. Dann gibt es einen alten Kollegen von mir, der super gern Krimis liest, der sagt, hast du noch, gibt's die neuen schon und so. So nach und nach. Und dann irgendwann geht's dann an die Lektorin, Sophia Jungmann, die dann die wichtigste Leserin ist.
Mhm. Und du hast erzählt, Band 3 ist auch schon in der Mache sozusagen. Kannst du sagen, ist fertig. Mhm. Schön, herzlichen Glückwunsch. kannst du schon sagen, um welches gesellschaftsrelevantes Thema es da geht?
Das wäre jetzt komisch, wenn ich es nicht sagen könnte.
Darfst du?
Also das Buch heißt Hinterm Horizont geht's weiter. Mhm. Und es geht diesmal darum, dass Lukas Hammerstein kriegt einen neuen Chefredakteur bei den Hamburg News. Und der findet die Arbeit eigentlich total langweilig und das alles ist, kommt von einer Boulevardzeitung und sagt, wir müssen viel mehr über die Reichen, Schönen und Mächtigen in dieser Stadt berichten. Und Lukas Hammerstein soll so Hausbesuche machen und geht dann zu den reichen Hamburgern, ne? Also in Häuser, in die man sonst nicht reinkommt, in die vielleicht aber andere Journalisten vielleicht schon mal reingekommen sind, aber nie drüber schreiben durften. Und Dann gibt es da mehrere Todesfälle und ich glaube, das Oberthema in diesem Bereich ist das Thema, was mich auch immer sehr beschäftigt, das Thema Neid. Es geht um soziale Gerechtigkeit, weil irgendjemand ist ja offensichtlich in dieser Stadt, der die Reichen, Schönen und Mächtigen umbringt. Und man fragt sich, warum bringt einer die Reichen und Schönen und Mächtigen in Hamburg um, die doch so viel Gutes tun für die ärmeren Leute etc. Und womit hängt das eigentlich zusammen? Ja, mehr darf man nicht verraten, weil sonst ist da relativ einfach, relativ schnell auf die Idee zu kommen, aus welchem Bereich der Mörder kommen könnte.
Okay, wir sind gespannt auf jeden Fall. Du hast vorhin schon mal gesagt, Agatha Christie ist so dein, das hast du alles gelesen bis auf einen Band. Wann liest, also gibt's ein...
Früher, jetzt, das muss man sagen. Also früher habe ich ganz viel, was heute das Schreiben ist, war früher für mich das Lesen. Ich habe tatsächlich bis zu 10 bis 15 Bücher im Monat gelesen.
Wow.
Aber also du hast statt joggen, ne? Also andere Leute joggen, ich jogge nicht.
Aber das heißt, du liest jetzt gar nicht mehr?
Ja, fast gar nicht.
Fast gar nicht mehr.
Schlimm, ja, ist schlimm.
Ja, okay.
Aber jetzt ist Band 3 fertig. Das heißt, entweder du joggst oder du liest oder du schreibst an Band 4.
Ja, und das ist das Schlimme. Tatsächlich schreibe ich an Band 4.
Okay.
Und muss jetzt mal gucken, für mich ist es, ich will nicht sagen, völlig egal, aber die Bücher gibt's eh. Wenn jemand die verlegt, ist es ja, freue ich mich sehr. Und die Frage ist natürlich, ob das so ein Rhythmus, wir haben ja jetzt so einen Rhythmus, dass alle 6 Monate ein neuer Hammerstein erscheint.
Wow.
Ich weiß nicht, ob das jetzt aus Verlagssicht oder ob das überhaupt ein richtiger Rhythmus ist oder ob man jedes Jahr kommen sollte oder alle 2 Jahre. Aber das ist auch nicht, ich mache das deswegen nicht. Ich mache das, weil es mir Freude macht. Es dauert so ein bisschen, wenn du dann drin bist, dann ist es ja furchtbar, dann geht diese Geschichte und dann kann ich gar nicht anders. Also muss ich mich hinsetzen und freue mich selber, wie es weitergeht. Ja.
Gibt's schon LeserInnen, die auch sagen, ach, du könntest doch auch mal über dieses Thema schreiben oder über jenes Thema. Ich komme auch aus Hamburg und ich habe die Idee oder so. Gibt es da schon Input von außen?
Beim dritten Band war das so, dass tatsächlich ein Leser in dem Fall sagt, sag mal, wäre das nicht meine Idee? Wenn ich die Idee verrate, ist zu viel verraten. Ja, und das ist immer, und natürlich auch auf den Lesungen selber passieren halt so Dinge, wo ich denke, es ist natürlich auch mal interessant, vielleicht baue ich mal so eine Lesung ein. Ja, es kommen immer so, von verschiedenen Seiten Ideen, wobei das mit den Ideen immer so eine Sache ist, ne? Also, es gibt dann auch andere, die sagen, könnten Sie nicht mal das und das schreiben aus dieses und dieses Genre, also diese Romane, wie heißen die jetzt, diese, wo Liebes- und Ratgeber so zusammen verschmilzt oder so, gibt's auch so eine Kategorie, und dann sage ich, nee, das kann ich leider nicht, weil das ist nicht in mir drin. Also es ist nicht, man kann jetzt nicht sagen, bestell jetzt mal so wie eine Frage der Chemie, super Bestseller, schreib du mal sowas Ähnliches. Nee, geht nicht.
Das heißt,
schaffen wir nicht.
Fantasy nicht. In Hamburg werden wir auch nicht von dir bekommen.
Romantasy in Hamburg.
Romantasy, das war's, was ich meinte. Romantasy oder Fantasy. Um Gottes Willen, das ist irgendwie so ein bisschen, das hat Sebastian Fitzek so schön gesagt, er hat gesagt, man kann ja nur die Geschichten schreiben, die in einem drin sind.
Ja.
So, das heißt, du kannst, deshalb, wahrscheinlich kann man deshalb auch keine Bestseller und so planen, weil es funktioniert wenn du so hast alle, nimmst dir alles zusammen, aber wenn es nicht in dir drin ist, dann nimmt es dir irgendwie keiner ab.
Ja, und in dir drin muss ja gar nicht heißen, dass man es selbst erlebt hat, alles eins zu eins, aber der Ton muss in einem drin sein und die Sicht auf die Welt vielleicht und die Dinge, die einem wichtig sind. Also das glaube ich schon auch, und weil zum Beispiel eine Frage der Chemie, finde ich, merkt man das auch ganz deutlich, dass da so ein Ton mitschwingt, genau. Zum Beispiel. Mhm.
Du hast über Olaf Scholz geschrieben, du hast über Markus Lanz geschrieben. Wer ist denn die dritte Person, über die du gerne mal schreiben würdest?
Ich bin ja gar nicht, ich habe ja früher nie Sachbücher gelesen. Und das mit Olaf Scholz kam ja nur zustande, weil der ja völlig überraschend für alle Kanzler wurde. Und es kein Buch gab über ihn. Und dann mein Schwager, der im Auswärtigen Amt arbeitet, sagte zu mir, welches Buch soll ich jetzt über den Kanzler lesen? Muss ich ja berufsbedingt machen. Es gibt keins. Und dann sagt er, schreib doch eins. Und deshalb habe ich eins über Olaf Scholz geschrieben. Markus Lanz war dann so, dass ich wegen dieses Buches über Olaf Scholz bei Markus Lanz eingeladen war. Und nach der Sendung, was ich nicht wusste, ich wollte abhauen, hieß es, bleiben Sie hier. Und dann wartet man so. Und dann kommt irgend so ein Mitarbeiter und Mitarbeiterin und sagt dann, Herr Heider, Markus Lanz erwartet Sie in seiner Garderobe. Und dann wirst du so in die Garderobe geführt. Und dann denkst du, sagst noch tschüss. Und dann sitzt du da aber. Also ich jetzt nur eine Dreiviertelstunde, andere 2-3 Stunden. Und dann redet er noch ganz viel mit dir. Und in diesem Gespräch sagte Markus Lanz so sinngemäß, dass er immer Angst hätte, dass einer um die Ecke käme und mitkriegen würde, dass er das ja eigentlich gar nicht kann. Und dass er dann wieder weg müsste. Und dachte ich, stopp, der Typ hat Angst, dass er enttarnt wird. Dieser Mensch, vor dem alle Politiker Angst haben, und da habe ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt und dann ist dadurch das nächste Sachbuch entstanden. Will damit sagen, wenn ich jetzt irgendjemanden treffen würde, ich hatte zum Beispiel danach die Anfrage, ob ich eine Biografie schreiben könnte über den Gründer von Red Bull. Als der dann gesagt, nein, gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Bezugspunkt. Ich kannte, der war dann auch schon gestorben. Ich kannte den nicht. Das funktioniert einfach nicht. Also wenn mir irgendetwas über den Weg laufen würde, so vielleicht. Aber jetzt nicht, dass es irgendwie bewusst, genau, all diese Sachen sind mir über den Weg gelaufen.
Wie gut, dass du in einer Großstadt lebst. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ich komme gebürtig aus Ostfriesland.
Okay.
Gut, da Klaus-Peter Wolf.
Klaus-Peter Wolf, ich liebe Klaus. Das sind die Bücher, die ich alle lese, was auch damit zusammenhängt, dass ich Klaus-Peter Wolf mal kennengelernt habe. Und der ist ja ein Phänomen, der Typ. Also, hattet ihr den schon mal hier im Podcast?
Nee, leider
müsst
noch nicht.
Müsst ihr einladen. Also, der kommt sofort und ist ein unglaublich toller Erzähler. Und der kommt ja mit so einem, hat ja immer so ein Heft dabei und schreibt das mit der Hand.
Wahnsinn, ne?
Schreibt das mit der Hand. Und also, und der hat ja auch jetzt hier, habe ich ihm das ja gegeben. Und der hat ja dann auch diesen wunderbaren Satz gesagt: Mein Kommissar Weller ist Fan von Hammerstein, er wäre gern wie er.
Ein Blurb von Klaus-Peter Wolf. Klaus-Peter Wolf hat tatsächlich mal einen Lesetipp gegeben. Also Mini-Teil unseres Podcasts.
Das ist also ein ganz lieber, sympathischer Typ. Und da muss man sich immer vorstellen, der verkauft irgendwie 800.000 Bücher.
Ja, Wahnsinn.
Also das ist schon Wahnsinn.
Mit der Hand geschrieben, das ist ja unglaublich.
Und da sind ja auch welche von verfilmt.
Genau.
Lieber Lars, Next Step TV?
Wie gesagt, für mich ist das alles, ich freue mich, ich habe mich auch nie, also ich habe zum ersten Mal als wir den zweiten Band vorgestellt haben, da war dann der Verleger wieder dabei und da habe ich zum ersten Mal gefragt, weil ich es ja nicht wusste und es war auch nicht für mich, wie verkauft sich das Buch eigentlich? So, ich wusste es gar nicht. Wenn jemand das verfilmen möchte, glaube ich, würde mich total freuen, wenn nicht, ist auch gut.
Oh, dann sind wir gespannt, wer dann Lukas Hammer.
Ja, genau, das war auch mal gerade mein Gedanke. Ich war schon am Überlegen. So, frage ich dich jetzt, wer könnte Lukas Hammerstein sein?
Keine Ahnung. Dirk Nowitzki wäre, glaube ich. Der ist zu groß. Entscheidend ist ja, wer spielt diesen wahnsinnigen Hund? Du musst erst mal einen Hund finden, der so wie unser Hund wirklich durchgeknallt ist. Habt ihr Hunde?
Nein. Aber könnte dann Fienchen nicht as herself?
Das würde völlig durchdrehen.
Sprengt
und so.
Das Set.
Das ist wirklich so, dass die ist halt so, wie sie ist. Und das ist halt auch echt anstrengend.
Also wir sind gespannt, wie es mit Fienchen weitergeht.
Ich auch.
Und bevor wir diese schöne Podcast-Folge beenden, alle unsere Gäste lassen uns noch ein paar Lesetipps da. Du hast jetzt schon Autoren genannt, die du sehr gerne liest, wenn du mal wieder Zeit hast zu lesen. Mhm. Wonach greifst du dann zuerst?
Tatsächlich, ich habe es ja gesagt, Klaus-Peter Wolf. Ich gucke mir jede Sache an von Klaus-Peter Wolf. Die Fälle von Ann-Kathrin Klaasen. Gibt ja inzwischen halt so viele Fälle, dass nicht mehr draufsteht Ann-Kathrin Klaasens 18. Fall, sondern der neue Fall von Ann-Kathrin Klaasen. Dann ich finde es super, auch wenn es ein sehr guter Freund von mir ist, Stefan Schäfer. hat für mich völlig überraschend, ich wusste nicht, dass er das überhaupt schreiben kann, und sagte dann zu mir, ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben, heute kennt es jede, 25 letzte Sommer, ein unfassbarer Erfolg bei den Leserinnen. Und ein tolles Buch, muss man einfach sagen, ein tolles Buch, was einen wirklich bewegt, kann ich nur empfehlen. Dann bin ich ein großer Fan, der hat allerdings lange nichts geschrieben, Stichwort Sachbücher, oder nehmen wir zwei noch, Sachbücher, die aber wie Erzählungen herkommen und die das extrem können, ist einerseits Robin Alexander, Kollege von der Welt, der unter anderem Machtwechsel geschrieben hat, über den Machtwechsel, letztlich das Ende der von Angela Merkel, und Stefan Lambi, früherer Dokumentarfilmer, der in der Zwischenzeit Bücher schreibt über das politische Berlin, und die lesen sich, und das liebe ich halt, lesen sich wie Geschichten, die aber tatsächlich passiert sind. Das ist so ein bisschen das Potpourri, aus dem ich dann, wo ich wirklich voll dabei bin.
Okay, wunderbar. Vielen Dank auch dir, lieber Lars, dass du den Weg zu uns ins Podcaststudio gefunden hast. Wir freuen uns auf Band 3 und Band 4.
Ich auch. Ich danke, vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt. Ja, große
sehr
Freude
gerne.
Gemacht.
Sehr gerne.
Uns auch.
Komm wieder beim nächsten Buch.
Die Einladung ist hiermit angenommen. Da muss man sehr vorsichtig sein, glaube ich. Man wird mich nicht los. Das hat auch der Verlag. Machen Sie mal ruhig. Ja. Wie, schon wieder fertig. Also, vielen Dank.
Ja, gut. Schön. Wunderbar. Super, bis in einem halben Jahr dann.
Genau. Vielen Dank.
Und bis dahin gibt es bei uns, wie gehabt, noch mehr Lesestoff. Schaltet gerne zur nächsten Folge ein. Da besprechen Hella und ich wieder, wie gehabt, zwei Titel unter einem Oberthema. Welche das sind, findet ihr auf unserer Homepage, bildderfrau.de/buchclub. Ihr findet uns auf Instagram @bildderfrau.
Und wie immer dürft ihr uns gerne schreiben unter buchclub@bildderfrau.de.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne, bewertet sie. Wir freuen uns über alles, was euch Spaß macht.
Und jetzt lesen wir weiter, liebe Leute.
Heiter weiter, wie immer.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.